die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen.
Hoi Nagi.
Gianelli und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weinbrater.
Und wenn die Folge erscheint, dann sind wir gerade so am Sprung vom Ende November rein in Dezember. Wenn wir Dezember hören, dann Weihnachten. Was ist das Wichtigste rund um Weihnachten?
Es soll prickeln und dann lassen wir es sprudeln und natürlich für das mit ganz viel Schaumwein.
Ja, und der Dezember, das wird bei uns eigentlich ein Schaumwein-Monat, weil einerseits läuft ja ab jetzt unsere Serie Perfect Match, wo es um Food und Wine-Pairing geht. Und dort werden wir dann Mitte Dezember auch ein bisschen über Sprudel reden. Und dann, so ist halt das Weinbraterleben, können wir auch nicht immer alles steuern, weil dann gibt es plötzlich Leute, die spontan das Gefühl haben, dass sie uns vielleicht noch eine Flasche zuschicken sollten.
Ja, und die Flasche, die wir heute auf dem Tisch haben, die kommt vom Dominik Betschert, a.k.a. Champagne Greenhead, und er ist auch Mitbesitzer von der Champagnerhandlung Le Bull in Zürich und hat uns, ja, mit Blick auf Weihnachten, mit Blick auf die Festtage, eine Flasche Champagner zukommen lassen, die wir heute ein bisschen genauer werden anschauen.
Für die aufmerksamen HörerInnen von uns ist der Champagne Greenhead ja kein Unbekannter, weil wir haben ihn schon mal in einem Weintalk gehabt, wo er ja über seine Liebe zum Champagner berichtet hat. Also wenn er quasi noch eine Vorbereitungsfolge braucht, jetzt auf diese Folge, hört euch das Interview einfach noch an. Gewesen wäre das dann die Folge 63 und lustigerweise genau 2 Jahre her, November 23, haben wir die ausgestrahlt. So viel mal dazu, aber jetzt ja, lassen wir es sprudeln, lassen wir es knallen, wie das so ist, wenn wir einen Wein zugeschickt bekommen, dann fragen wir natürlich die Leute, was soll das? Warum haben wir uns den geschickt? Und darum haben wir, wer kontaktiert, Nagi?
Wir haben den Pascal Clemenceau direkt kontaktiert, der bei Le Bull schafft, natürlich auf Empfehlung von seinem Chef, Dominik, der auch ein bisschen mitverantwortlich ist, dass die Flasche jetzt bei uns gelandet ist.
Und wir haben jetzt den Pascal nicht direkt telefonisch anrufen aus Zeitgründen, aber wir haben ihn gebeten, uns doch Sprachnachrichten zukommen zu lassen. Und die erste Frage, die wir natürlich an ihn hatten, ist genau die. Warum habt ihr uns den Wein zukommen lassen?
Ja, ich habe dir den Champagner zugeschickt, weil ich dieses Jahr meine erste Ernte machen beim Champ Sauvignon. Und mir die Lage hat mir super gut gefallen in dem Amphitheater. Und ich habe gefunden, da müssen wir eigentlich den Leuten ein bisschen näher bringen. Das ist ein tolles Produkt, das ist super gut exponiert. Und mir schmeckt auch sehr mit dem hohen Meunier-Anteil. Und das macht Freude.
Dann haben wir natürlich auch wissen, ja, auf was soll man achten, wenn man den Wein trinken
will. Wichtig bei dem Champagner ist, dass man ein frühzeitig aufmacht oder auch sich in einem Weißweinglas ein bisschen mehr einschenkt, dass sich da mit der Luft ein bisschen schnaufen kann, dass er ein bisschen entfalten kann. Weil er ist schon ein bisschen verschlossen am Anfang mit dem Meunier und er ist ja auch leicht oxidativ. Von dem her braucht er ein bisschen die Luft, wo ihn nachher eigentlich ein bisschen aus der Reserve rauslockt. Und das zweite Glas ist dann sicher einiges besser. Und auch, dass er nicht allzu kalt ist. Also Kühlschrank kalt ist sicher schade. Ich würde eigentlich so um die 12 Grad trinken.
Da stellt sich natürlich die Frage, was kann man zu dem Champagner essen?
Ich denke eigentlich sehr gerne zu einer Pastete. Ich allgemein sehr gerne Pastete drin. So typische französische Gerichte. Aber auch, es passt wirklich gut zu wildem Geflügel, auch zu Enten, Rebhuhn. Ja, das kann man jetzt wirklich für die Weihnachtszeit dann sich eigentlich mal vorne so etwas zu kochen, den Champagner dazu trinken. Oder auch bei einem Dessert, etwas mit Walnuss und ein bisschen Karamell. Da kommt es super schön in Verbindung mit dem Meunier.
Und nebst dem Warum gibt es halt auch immer noch persönliche Note, und das haben wir natürlich auch wissen von Pascal. Warum begeistert dich der Wein so besonders?
Mir gefällt der Champagner eigentlich auch aus dem emotionalen Wert, weil ich die Leute dahinter kenne, weil ich dort war, mitgeholfen habe im Redberg, im Presshaus, im Trab für sein neues Projekt. Die Balance, die er hat, mit der leichten Oxidation, aber schön auch auf der fruchtigen, blütigen Seite, Verwein, Santon, Zitronenmelisse, das gefällt mir gut. Und ich finde, der Champagner ist ein toller Einstieg, auch wenn man mal dann seine anderen Champagner möchte probieren, wie zum Beispiel Meunier in Sumis, wo dann der reinsortige Meunier ist. Das ist cool.
Ja, soweit mal der Pascal zu dem Wein. Und ich würde sagen, Nagi, wir begeben uns jetzt auch mal auf die Reise, um den Wein ein bisschen zu erkunden. Wir müssen allerdings noch schnell etwas sagen. Der Wein liegt über der Preisgrenze von 30 Franken bei den Weinbrater. Wir kommen dann nachher noch mal darauf zurück, weil unsere Hörerinnen wieder auch die Möglichkeit haben, den Champagner ein bisschen vergünstigt können zu beziehen. Aber ja, gehen wir mal auf den Wein ein und vielleicht auch auf den Winzer. Der Winzer Jean Servagnat ist ein Mikrowinzer, muss man fast sagen. Er arbeitet mit sehr geringen Erträgen. Er arbeitet sehr ökologisch und er ist zuhause in der Montagne de Rhin. Was sind denn die Montagne de Rhin? Muss ich mir da höhere Berge vorstellen, Täler mit Weinreben? Wie sieht das dort aus?
Das Wort Montagne sagt natürlich ganz klar Berge, aber wenn wir uns die deutsche Übersetzung anschauen, dort wird dann eher vom Rhinser Hügelland geredet, nämlich eine Hügellandschaft, die auf maximal 300 Meter raufgeht, in sanften Hügel- und Wellenbewegungen sich vorzieht über eine lange Strecke und dort dann eigentlich so genau die Rebhänge bildet, wo der Champagner um Reims herum produziert werden kann. Wenn man den Traubensorten spiegelt und wenn da schaut, wo dort abgebaut wird, dann kann man sagen, es ist eine relativ ausgewogene Bepflanzung. Plus, minus redet man so vom Verhältnis 40-30-30. 40% ist Pinot Noir, wo dort abgebaut wird. Dann 30% Chardonnay, 30% Pinot Meunier. Und der Pinot Meunier ist ja ganz eine besondere Traube, die in der Champagne gerne eingesetzt wird.
Es gibt ja verschiedene Richtungen, mit welchen Cuvées dass man Champagner kann machen kann. Und eine davon ist eben, wenn man auf den Pinot Meunier setzt. Das ist eine Mutation von Pinot Noir. Man kennt die schon relativ lang, seit dem 16. Jahrhundert. Und man nimmt auch an, dass der Pinot Meunier bei zahlreichen weiteren Kreuzungen immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Zum Beispiel beim Traminer. Und man sagt auch, dass der Urvater ein bisschen von der Burgunderfamilie darstellt.
Pinot Meunier darum, es ist die sogenannte Müllerrebe und bei dieser Rebe ist so das Besondere, wenn man Blattunterseite anschaut, dann ist die so behaart, dass sie weiss ist und das sieht dann aus, als ob sie mit Mehl bestäubt worden wäre. Durch das hat er so seinen deutschen Namen auch bekommen oder eben auf Französisch Meunier und ist jetzt unter dem Namen auch so bekannt.
Er hat noch ein paar gute Eigenschaften, die Traube. Beispielsweise ist sie frostresistent, stellt auch ein bisschen weniger Ansprüche als beispielsweise ein Spätburgunder an Böden und das Klima. Und ja, ist einfach eine widerstandsfähige Traube, die auch so ein bisschen gegen Krankheiten ein bisschen gewappnet ist. Champagne ist eigentlich die wichtigste Region, wo die Pinot Meunier angebaut wird. Eben, es ist quasi der dritte Bestandteil von diesen klassischen Champagner-Sorten, nebst Pinot Noir und Chardonnay. Und man sagt, sie steuert frische Säure und jugendliche Frucht bei zu den Champagner. Da bin ich dann gespannt, ob man das auch nachher im Glas spürt.
Reims ist halt wirklich das Kerngebiet von der Champagne. Und mit diesen Hügeln von Reims haben wir zumindest dort, wo wir jetzt einsteigen, an dem Ort Coulomb, wo der Champagner Les Galibes de Coulomb herkommt, Premier Cru-Gebiet darstellt. Und je weiter runter nach Süden dass wir gehen, umso mehr näher wir uns auch an diesen grossen, bekannten Grand Cru-Lagen um Reims herum an. Was aber nicht heisst, dass das wesentlich schlechter ist, sondern es sind Nuancen, meiner Meinung nach, die sich dort auftun. Aber es ist wirklich spannend. Es ist ähnlich wie im Burgund. Es zieht sich ein ganzer Fächer an Rebhängen durch mit unterschiedlichen Qualitäten, die dann am Ende Eingang finden in die unterschiedlichen Champagner, die in dieser Gegend dann produziert werden.
Reden wir vielleicht mal jetzt über den Winzer und das Weingut. Man kann ihn in eine klare Kategorie einordnen. Er gehört zu den sogenannten Mikrowinzern, also zu den Selbstabfüllern. Das sind in der Regel Winzer, die einfach so ihr eigenes Ding machen, oft mit sehr begrenzten Mengen. Also jetzt in dem Fall reden wir da von 6'000 Flaschen im Jahr. Und wenn man ja die Champagne als Ganzes so ein bisschen anschaut, da werde ich auch noch auf unsere Wine-History-Folge verweisen, wo wir uns intensiv mit der Geschichte von der Champagne befasst haben, dann kann man ja sagen, dass ein grosser Teil von der Herstellung in der Champagne, das geht auf die ganz grossen Champagnerhäuser zurück, riesige Firmen, wo all die bekannten Brands unter sich vereinigen. Und dort geht aber oft ein bisschen vergessen, dass eben nicht nur die grossen Labels etwas sind, wo man aus der Champagne kann trinken, sondern dass es eben auch wie der heutige Winzer Leute gibt, die auf ihrem kleinen Weingut auch selber noch Champagner abfüllen.
Ist auch sehr spannend. Fun Fact vielleicht, die grossen Häuser selber, die haben ja nicht wirklich Reblagen, die haben Verträge mit Auftragswinzer, wo sie dann nachher eigentlich drüber gehen abholen und verarbeiten tun. Und bei den Winzer-Champagner ist es halt so, das sind die Leute, die auch das Land haben und das vielleicht vorher auch im Auftrag von einem grossen Haus bewirtschaftet haben, bis sie jetzt selber angefangen haben, das Ganze auf ein Abfüllen und auf ein Vermarkten. Es ist für mich wie so ein bisschen eine nachgelagerte Geschichte auch vom Burgund, oder? Im Burgund hast du das ja ein paar hundert Jahre vorher auch gehabt, dass dort wie Händler in die Keller rein sind, Fässer gekauft haben, die nachher selber abgefüllt haben und vermarktet haben. Und vielleicht erleben wir jetzt auch in der Champagne noch so etwas wie eine Veränderung und ein Umschwenker.
Ja, ob der Umschwenker kommt, für das sind, glaube ich, die grossen Häuser einfach auch inzwischen zu gross und zu mächtig. Ich glaube, was einfach auch spannend ist, und das ist halt immer wichtig, finde ich, auch als Weinkonsument zu entdecken, du hast halt die eine Welt, die von den bekannten Brands, und dann, und dort wird es ja für uns Weintrinker vielleicht auch immer wieder interessant, dann gibt es eben noch die andere, die kleinere Welt, und ich sage jetzt mal, die grossen Häuser, man weiss halt auch ein bisschen, für was die stehen, man kennt ihre Brands sehr gut. Wäre jetzt falsch, einfach zu sagen, man soll das nicht trinken, weil die grossen Häuser in vielen Bereichen einfach sehr einen guten Job auch machen. Aber ich finde halt gleich, als Weintrinker wird es halt immer auch noch dort interessant, wo halt auch noch ein paar andere versuchen, ihr Ding durchzuziehen in einer Region, die nicht einfach ist, wo die Bodenpreise hoch sind, wo halt dann vielleicht wirklich den Markt musst finden. Und mit so jemandem haben wir es ja da mit Jean Servagnat auch zu tun. Wenn man über die Figuren ein bisschen recherchiert, ist es gar nicht so einfach, über ihn ein bisschen etwas herauszufinden. Er ist jetzt also wirklich nie nicht gehypt. Ich habe irgendwo gelesen, dass seine Produktionen immer sehr schnell ausverkauft sind. Also er scheint durchaus seine Fans zu haben. Und seine Geschichte ist halt auch wieder mal eine, wo man von der ersten Karriere in die zweite wechselt. Er ist zuerst mal Investmentbanker gewesen in Paris und London, kommt aber aus einem Weingut raus und irgendwann ist einfach die Sehnsucht so gross geworden, dass er wieder zurückgehen müsse in die Champagne, in seine Heimat und gefunden hat, ich übernehme jetzt das Weingut.
Er hat ein Önologiestudium in Avis in der Champagne gemacht und hat dann das elterliche Weingut übernommen. 2015 hat er den ersten Champagner rausgebracht und seitdem, wie du gesagt hast, Nelly, produziert er die 6'000 Flaschen in einem absoluten Mikrobetrieb. Und wir haben es hier, wie gesagt, seit 2015 mit einem immer noch sehr jungen Weingut zu tun. Der Jean Servagnat hat von Anfang an klare Linien eingeführt. Er ist aktuell biologisch unterwegs in der Umstellung auf biodynamisch. Er hat klare Vorstellungen, wie der Wein soll sein, nämlich er soll nach dem schmecken, was der Boden hergibt. Und das ist vielleicht etwas, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, als wir über die Montagne von Reims geredet haben. Der grösste Schatz dort liegt nicht auf der Erde, sondern unter der Erde. Das sind Kreidegesteine, die absolut kalkhaltig sind und natürlich an der Rebe das mitgeben, was sie brauchen, um grossartige Champagner zu liefern.
Über den Jean sagt man auch, er sei eine philosophisch und reflektierte Persönlichkeit. Er hat es gerne einfach und authentisch. Und was mir besonders gefällt, ist seine Begründung für die ökologische Weinproduktion. Da sagt er einfach, weil der Champagner einfach besser schmeckt. So, was braucht es denn noch mehr als Begründung? Gehen wir jetzt mal auf die Flasche ein, die wir da vor uns haben. Die hat schon sehr einen interessanten Namen. Die heisst nämlich Le Galib de Coulomb und Le Galib. Das hat ja besondere Bedeutung, das Wort.
Ja, das ist ein Idiom oder ein Wort aus dem Champagnergebiet und das heisst eigentlich nichts anderes als die Reben. Und das sind die Reben, die man sieht, wenn man auf die Coulomb-Mappe schaut.
Und ich schaue jetzt nicht auf die Reben runter, leider. Ich würde es natürlich sehr gerne gerade in der Champagne zum dort trinken, aber ich schaue einfach auf die Flasche. Und ja, wir haben vorher gesagt, ein Winzer, der seit 10 Jahren dran ist und die Modernität, die sieht man jetzt auch auf der Flasche, es ist eine typografische Etikette, es hat nicht viel Firlefanz drauf, man sieht eben grosse, fette Buchstaben, den Namen von dem Wein, Le Galib de Coulomb. Und ja, also jetzt eine aufregende Etikette ist es nicht, schlicht, vielleicht kann man sagen, auch einfach und authentisch, wie es eben der Winzer auch mag. Wir haben in dieser Flasche auch eben die Mischung, die wir vorher ein bisschen angesprochen haben, 68% Pinot Meunier, 22% Chardonnay und 10% Pinot Noir. Er ist eingereihte Kategorie von der Extra-Brühe. Wir haben es also da mit einem trockenen Wein zu tun und die Reben sollen so um die 25 Jahre alt sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, das Einfache und das Authentische, ob das auch aus dem Glas rauskommt. Nagi, du hast schon Nase voll genommen. Was kommt dir entgegen?
Also das Erste, was mir entgegenkommt, ist überhaupt mal ein Farbe bei dem Glas. Mit so einem leichten Rosa-Schimmer, der eigentlich wirklich auch zeigt, hey, wir haben es hier auch mit roten Trauben zu tun. Und die Nase, die da einem entgegenkommt, ist, ich würde sagen, im Gegensatz zu denen, wo wir jetzt die Flaschen aufgemacht haben, natürlich schon viel runder geworden. Es hat so etwas Heftiges, es dreht aber auch so ein bisschen einen Kräutergeschmack mit. Und zwar Kräuter, so Teekräuter, vielleicht auch noch so ein paar weisse Blüten, die ihm etwas sehr Eleganz verleihen tun.
Was man jetzt aber da auch kann sagen, wenn man mal eine Nase voll nimmt, also sonst sagen wir ja Champagner, wenn du im Glas schmeckst, dann kommt dir einfach sehr viel Brioche entgegen. Das ist jetzt nicht so die klassische Brioche-Bombe, sondern das ist jetzt in dem Punkt eher ein bisschen dezenter spürbar.
Also es ist nicht gerade so, als wärst du jetzt gut gegen Gipfeli posten beim Bäcker, sicher nicht. Aber eben, du spürst es sehr fein, was ich aber toll finde. Und wenn man so den ersten Schluck nimmt, das, was mir gefällt, ist, er ist wunderschön frisch, aber er ist nicht nur, wie soll ich sagen, auf dieser Frische behaftet, er hat doch ein gewisses Volumen. Und allein durch das habe ich so das Gefühl, das könnte jetzt noch ein Wein sein, wo ich auch gerne etwas esse dazu. Ich kann mir vorstellen, ein Stück Brot und einen guten Käse. Und zwar nicht absolut mega würzig, aber so ein Herdkäse aus Kuhmilch, weißt, wo so ein bisschen in Cremigkeit noch hat, so ein bisschen das Rahmige mitträgt. Oder dann das grösste Stück Brot und dann Pilzhack drauf mit ein bisschen Zwiebeln und dann nachher noch irgendein Pesto dazu. Das sehe ich jetzt noch so als tolle Kombination.
Mir fällt auch ein bisschen auf, also das ist jetzt nicht einfach nur ein gefälliger Champagner. Würde jetzt für mich nicht so in die Kategorien gehen, wo ich sagen würde, da könnte jetzt flaschenweise einfach hinterher schletzen, sondern der hat so gewisse Eigenheiten, gewisse Kantigkeit vielleicht auch, so eine kleine, störrische Seite vielleicht auch noch ein bisschen. Also ich finde, man muss sich auch ein bisschen an den anpirschen. Ist jetzt, wie du sagst, vielleicht ist das, man sollte mit dem auch etwas essen. So der reine Trinkwein ist es wirklich nicht. Aber ja, vielleicht ein Wein, den man durchaus auch ein bisschen erkunden darf oder sich vielleicht auch wieder wichtig ist, dass man sich da ein bisschen mit der Philosophie vom Winzer befasst.
Eigentlich finde ich, der Dominik hat das gar nicht so schlecht gehandelt, dass er den Wein jetzt gerade auf die Weihnachtszeit empfohlen hat. Mhm. Weißt du, wenn du so an die ganzen Vorspeisen denkst, wo es ja ganz coole Sachen gibt, auch irgendwie ein Lachs, der ein bisschen fettiger kann sein, wo man ja merkt, der Wein verlangt etwas, um mit dem Partnerschaft eingehen. Und von daher finde ich das wirklich etwas, wo sehr gut zu den Festtagen passen.
Das ist eine interessante Entdeckung. Vielleicht eben auch, dass man halt beim Champagner einmal auf die Pinot Meunier-Seite über kann gehen, dass es eben nicht nur die Pinot Noir-Seite gibt. Das lohnt sich einfach auch, das mal zu erkunden. Reden wir mal noch über den Preis vielleicht schnell. Wir haben es schon am Anfang angekündigt. Triggerwarnung, der ist über der Preisgrenze von 30 Franken für den Weinbrater. Kostet 57.50 Franken. Aber jetzt ist es so, dass Le Bulle gefunden hat, hey, wir geben euch einen HörerInnen einen Rabatt von 15%. Und dann werden noch 48,90. Und wir wissen es halt, es ist auch schwierig, einen Champagner zahlbar zu finden. Also da hättet ihr jetzt eine Chance, zu etwas Interessantem zu kommen. Und das könnt ihr bestellen, wenn ihr bei Le Bulle, www.lebulle.ch, den bestellt und als Code eingebt Weinbraterbühl. Und wenn ihr wissen wollt, wie man das genau schreibt, geht in unsere Shownotes, geht auf unsere Homepage, dort werden wir den Rabattcode natürlich erwähnen.
Gültig bis am 31.12.
Wir wollen einfach noch sagen, also Le Bulle hat das Angebot von sich aus gemacht. Wir verdienen da nichts dabei. Das ist jetzt einfach wirklich ein Entgegenkommen von dieser Weinhandlung. Und ich finde das ganz toll, dass da mal auch jemand findet, hey, wir wollen jetzt mal euren HörerInnen etwas Gutes tun.
Und uns freut es, dass wir das euch mitgeben.
Ja, so viel zum Sprudelauftakt in Dezember. Und spannende Entdeckung machen wir vielleicht dann auch wieder in unserer nächsten Folge. Dort geht es weiter mit unserer Serie Perfect Match, wo wir Food und Wein pairen. Und ja, wie schon angetönt, wird es dann auch dort um Sprudel gehen. Wenn ihr wollt wissen, wie das geändert ist, hört rein, in zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Bis dahin, gute Zeit, habt's gut und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.